tat äußerst selten vor, dass ich ohne Anzug und nicht einmal mit einem Sakko bekleidet auf die Kanzel gehe. Das ist fast ein Novum. Aber heute Morgen ist es mir einfach zu warm. Ich denke, ich hoffe, ihr habt Verständnis und könnt trotzdem zuhören. Manchen fällt das schwer, wenn die Garderobe des Predigers nicht entsprechend ist. Aber heute würde es mir in der Tat schwer fallen. Ja, ihr Lieben, ich wünsche euch auch einen sehr schönen guten Morgen. Brutilde sagte es schon, wir befinden uns nach wie vor mitten im Sommer. Wir merken es jeden Tag. Noch ist Urlaubszeit und ich denke, der ein oder andere von euch wird wegfahren oder war vielleicht auch schon weg. Andere bleiben zu Hause. Mindestens für alle Schulkinder beginnt ja nun wenigstens in Rheinland-Pfalz in einer Woche wieder der Ernst des Lebens. Manche Kinder gehen ja gerne zur Schule. Ich weiß nicht, wie das bei euch war. Für andere ist das eher ein Graus. Was mich betrifft, zur Grundschule ging ich noch ganz gerne. Ich sage euch auch warum. Ich hatte so eine tolle Klassenlehrerin. Ich würde sagen, ich war verliebt in diese Frau. Da fiel das Lernen nicht so schwer. Auf der weiterführenden Schule haben mir dann insbesondere Mathematik und Physik zunehmend den Spaß am Lernen verdorben. Deutsch, Englisch, Französisch, Religion, all das war kein Problem. Aber diese ganzen Formeln und Brüche und Kurven, das war nichts für mich. Glücklicherweise gab es aber für Mathe-deprimierte Schüler wie mich gewisse Möglichkeiten, sich in den Schulstunden zu trösten. In den Schulstunden vielleicht weniger, aber zumindest in den Pausen. Da gab es zum Beispiel den Heißgetränkeautomaten, der draußen neben den Toiletten stand. Da roch es zwar oft sehr eklig, aber immerhin kam da unten ein zuckersüßer Kakao heraus. Vorausgesetzt, man hatte vorher oben ein 50-Pfennig-Stück reingeworfen. Das war für mich in der Schule, auf dem Gymnasium, so die erste Stufe des Trostes. Wenn aber Mathe und Physik an einem einzigen Tag zusammenkamen, dann brauchte es schon mehr als dieses Zuckerwasser. Zum Glück hatte unser Hausmeister im Foyer ein Bütchen aufgebaut. Da verkaufte er mit seiner Ehefrau Süßigkeiten. Für 40 Pfennig konnte ich zum Beispiel bei ihm einen dicken 5-fach-Riegel KitKat kaufen. Und wenn das nicht half, dann gab es noch ein Hanuta obendrauf. Das hat die Stimmung jedenfalls bei mir erstmal gehoben, jedenfalls für die nächste halbe Stunde. Als dann aber in der 9. und 10. Klasse mein Schulfrust immer größer wurde, da reichte die Trostkraft der Schokoriegel bald nicht mehr aus. Zum Glück hatten wir aber direkt neben der Schule eine Kneipe. Habe ich euch schon mal erzählt von Dietmar dem Wirt? Nicht, was ihr denkt. Also wir gingen nicht in diese Kneipe, um Alkohol zu trinken, sondern wir gingen deshalb dorthin, weil Dietmar und seine Frau jeden Morgen eine große Pfanne voll leckerer Frikadellen brieten. Für nur 1,50 € verkaufte uns Dietmar der Wirt ein Frikadellenbrötchen mit Senf und Ketchup. Auch wenn ich mich bei manchem Bissen so fragte, ob jetzt hier gerade der Metzger oder der Bäcker die Oberhand hat, es schmeckte unglaublich gut. Glaubt mir, an einem dunklen Schultag im November mit Mathe und Physik, da war das für uns Jungs ein echter Trost. Wenn man aus der Schule mal eine schlechte Note mit nach Hause bringt, dann tut es so gut, wenn Mama und Papa einem keine Predigt halten, sondern wenn sie einen trösten und ermutigen. Kinder brauchen Trost. Erwachsene Männer brauchen Trost. Zum Beispiel, wenn sie eine Beule in ihr geliebtes Auto gefahren haben. Oder wenn sie vielleicht nach einem schönen Urlaub an ihren stressigen Arbeitsplatz zurück müssen und sich Sorgen machen, ob sie den Erwartungen ihres Chefs gerecht werden. Alte Menschen brauchen Trost, wenn Krankheit und Schwäche den eigenen Bewegungsradius immer kleiner werden lassen. Mütter brauchen Trost, wenn sie sich nicht verstanden fühlen und wenn ihnen zu Hause alles über den Kopf wächst. Letzte Woche ging ich mit unserem Yannick durch die Stadt. Jetzt wollte ich euch was zeigen. Genau, das war jetzt erstmal die erste Folie zum Thema dieses Vormittags getröstet leben, das ist das Predigtthema. Und jetzt ging ich mit unserem Janik letzte Woche durch die Stadt und dann sah ich dieses Kinoplakat hier. Und Janik kommentierte, oh, Dwayne Johnson muss mal wieder die Welt retten. Manche behaupten, sich trösten lassen, das ist etwas für Schwächlinge. Aber wenn du auch nur annähernd so cool bist wie er hier, dann brauchst du keinen Trost. Ich denke, jeder von uns kennt Menschen in seinem Umfeld, die einem mit einem scheinbar beeindruckenden Selbstbewusstsein und einer unerschütterlichen Stärke gegenübertreten. Ich meine, wir brauchen uns davon nicht zu sehr beeindrucken zu lassen. Diejenigen, die besonders cool und gewaltig und glanzvoll auftreten, die überspielen damit oft nur ihre eigene Angst und Unsicherheit. Und wenn sie dann plötzlich in eine wirklich bedrohliche Situation kommen, dann sieht man ihr Hasenherz. Ich möchte sagen, Gott sei Dank. Gott sei Dank, wir können einander trösten. Und das nicht nur mit Nimm zwei, mit Schokolade oder mit ein paar gebratenen Frikadellen. Vieles, was da an gegenseitigem Trost unter uns geschieht, ist tatsächlich viel mehr als ein Trostpflaster. Wie wohltuend können in einer trostlosen Situation gute, ermutigende Worte sein. Oder ganz praktische Hilfe zur rechten Zeit. Eine handgeschriebene, anteilnehmende Karte. Ein Anruf. Ein Besuch. Ein gemeinsamer Spaziergang oder ein guter Film, den man gemeinsam mit dem anderen anschaut. Dem anderen Zeit und Gemeinschaft schenken. All das ist sehr wertvoll. Und wer von uns ist durch solchen Beistand noch nicht getröstet worden? Aber wenn die brutalen Szenen eines Kinofilms dann plötzlich ins eigene Leben einbrechen, wenn wir spüren, wir stürzen ab, weil wir nicht die Kraft wie Dwayne Johnson haben, was ist, wenn wir durch eine Krankheit plötzlich auf dem Parkstreifen unseres Lebens landen? So wie in dieser Woche, als mich eine Nachricht ganz besonders erschütterte. Ein lieber Freund, mit dem wir seit vielen Jahren als Familie verbunden sind, erlitt plötzlich und unerwartet einen Schlaganfall. Was ist, wenn eine bisher nicht bekannte Dürre den deutschen Bauern die Ernte kaputt macht und selbst im eigenen Garten alles verwelkt? Und was ist, wenn wir nun begreifen müssen, dass selbst die gewohnte Ordnung in der großen Politik durcheinander kommt? Wenn ein amerikanischer Präsident unser verbündetes Europa zum Feind erklärt. Letzte Woche meinte er zwar wieder, es sei anders mit Jean-Claude Juncker, aber das kann sich auch nächste Woche wieder ändern. Was ist dann mit dem Trost, den wir einander geben können? Wir spüren doch, mit menschlichem Trost kommen wir hier nicht wirklich weiter. Und schon gar nicht mit gebratenen Frikadellen. Wir werden mit Fragen konfrontiert, die unsere Existenz betreffen. Ich habe manche Situation vor Augen, die selbst einen guten Tröster leicht trostlos machen können. Dazu gehört zum Beispiel der Besuch in einem Krankenzimmer oder der Gang in ein Trauerhaus. Meine Erfahrung ist, Trost, wirklichen Trost, den kann ich als Mensch in solchen Situationen nur sehr begrenzt geben. Immer wieder wollen wir den Leidenden auch mit Worten trösten und wir machen dann vielleicht die Erfahrung, es funktioniert nicht. Wenn in einer trostlosen Situation unpassende Worte gesprochen werden, dann kann das den Betroffenen oft noch trauriger, ja sogar richtig ärgerlich machen. So wie bei Hiob. Ich habe in den letzten Wochen in meiner stillen Zeit dieses Buch Hiob noch einmal so richtig durchgekaut. Und ich habe gemerkt, das ist schon schwere Kost, wenn man im Leid solche Freunde hat wie der Hiob, die wie verrückt, belehrend und überheblich auf einen einreden. In Kapitel 16, da platzt dem frommen Hiob dann der Kragen und er macht sich mit folgenden Worten Luft. Von dieser Art Liebe Freunde, was ihr mir da erzählt, habe ich nun genug gehört. Nur Last ist euer Trost für mich und keine Hilfe. Machst du nun endlich Schluss mit dem Gerede? Die Freunde von Hiob führen sich auf wie der Elefant im Porzellanladen. Wenn wir nicht so grob geschnitzt sind wie diese Männer, dann spüren wir in manchen Situationen, der Trost, den der Leidende jetzt braucht, der muss von höherer Warte kommen. Was wir brauchen im Leben und erst recht im Sterben, das ist himmlischer Trost. Wenn wir in der Bibel nach Texten suchen, die vom Trost sprechen, dann müssen wir gar nicht lange danach suchen. Und das verwundert auch nicht, denn Trost, das ist Gottes Thema. In den Einleitungsworten seines zweiten Briefes an die Korinther schreibt der Apostel Paulus: Gelobt sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus, der Vater der Barmherzigkeit und Gott allen Trostes. Und ich erinnere uns an die Jahreslosung aus 2016, aus Jesaja 66, Vers 13. Da sagt Gott: Ich will euch trösten, wie einen seine Mutter tröstet. Ich weiß, über diesen Gott sagt die Bibel auch noch ganz andere Sachen. Zum Beispiel in Hebräer 10, wo von der Vergeltung und Rache Gottes die Rede ist. Dort heißt es in Vers 31, es ist schrecklich, in die Hände des lebendigen Gottes zu fallen. Vielleicht hast du dich auch schon einmal gefragt, wie passen solche Aussagen, die ja genauso in der Bibel stehen, zusammen mit Aussagen über einen tröstenden, liebevollen, barmherzigen Gott? Ist Gott jetzt so? Oder ist er ganz anders? Oder kann man vielleicht nie genau wissen, wo man gerade bei ihm dran ist? Wie passt all das zusammen? Es passt zusammen. Aber nicht dann, wenn wir uns nach Belieben einzelne Bibelstellen herauspicken, sondern wenn wir den größeren Textzusammenhang betrachten. Diese gegensätzlichen Aussagen über Gott passen zusammen, wenn wir verstehen, alles Leid dieser Welt und alle Trostlosigkeit, die wir auf dieser Erde erleben, die erleben wir ja nur deshalb, weil wir Gott schon ganz am Anfang den Rücken gekehrt haben. Wer sein eigenes Ding macht, wer von Gott nur so ein bisschen heile Segen möchte, wer sich von ihm nur bei Bedarf ein himmlisches Trostpflaster abholen will, der hat nicht verstanden, dass Gottes Trost zuerst und vor allem darin besteht, uns Menschen aus Sünde und ewiger Verdammnis zu retten. Wer einen Trost sucht, der ihn auch noch am Tag des Sterbens tröstet, der findet diesen Trost nur in einer aufrichtigen Bekehrung zu Jesus Christus, dem Herrn des Lebens. Ohne diesen Retter ist es für uns in der Tat schrecklich, in die Hände des lebendigen Gottes zu fallen. Und das nicht, weil Gott etwa Spaß an Gewalt hätte, sondern weil die sündige menschliche Existenz in seiner heiligen, reinen Gegenwart nicht bestehen kann. Es geht nicht. Im Buch Jesaja wird uns von einem König Hiskia berichtet. Mitten im Leben erhielt er die Nachricht, dass er in Kürze sterben muss. Das stürzte ihn in große Verzweiflung und er betete in seiner Not zu Gott. Und der erbarmte sich über ihn und schenkte ihm 15 weitere Lebensjahre. Und darüber freut sich der Hiskia jetzt so sehr, dass er für Gott ein Danklied dichtet. Und er bekennt in Jesaja 38, Vers 17, können wir das lesen: Siehe, um Trost war mir sehr bange. Du aber hast dich meiner Seele herzlich angenommen, dass sie nicht verdürbe, denn du wirfst alle meine Sünden hinter dich zurück. Muss euch sagen, ich bin über diese Sätze von dem Hiskia gestolpert. Und vielleicht fragst du dich auch, warum hat dieser Mann nicht einfach gesagt, ich hatte große Angst, aber du hast mich geheilt. Stattdessen spricht Hiskia hier von seiner Seele und von der Vergebung seiner Schuld. verstehen wir, Hiskia schaute weiter. Hiskia wusste, nach schwerer Krankheit zu sterben, das ist wohl schlimm. Aber viel schlimmer ist es noch, wegen seiner unvergebenen Schuld für alle Ewigkeit von Gott getrennt zu sein. Hiskia wusste, dass er die Schuld seines eigenen Lebens nicht ungeschehen machen konnte. Aber Gott kann es. Er allein. Und im Vertrauen auf ihn darf Hiskia und jeder von uns erfahren, Gott vergibt. Er schenkt uns seine Gemeinschaft und er beschenkt uns mit ewigem Leben. Und so wusste Hiskia, dass das Ende seines irdischen Lebens nicht das Ende ist, sondern dass dann das Schönste für ihn erst noch kommt. Liebe Gemeinde, wirklicher, bleibender Trost ist auf dieser Erde, in unserem Leben, nirgends zu finden. Diesen Trost, nach dem du und ich, nach dem wir uns alle letztlich sehnen, der kommt aus dem Himmel. Der kommt von Gott selbst. Einer der Menschen, die Gottes Trost auf eine ganz tiefe und innige Weise erlebt haben, war Gerhard Terstegen. Dem Liederdichter Terstegen haben wir unter anderem eine ganze Anzahl geistlicher Lieder zu verdanken. Unter anderem Gott ist gegenwärtig. Terstegen verbrachte sein Leben über Jahrzehnte in Krankheit, Schmerzen, Depressionen und großer Schwäche. Von außen betrachtet war dieser Mann alles andere als erfolgreich. Das sah eher nach einem jämmerlichen Dasein aus. Aber gerade durch seine Schwäche wurde er für viele zu einer ganz starken Hilfe. Die Menschen spürten, dass Terstegen ein Mann war, der selbst durch große Tiefen gegangen war. Aber nicht alleine. Durch diese Tiefen ist er mit Gott gegangen. Und das hat ihn geprägt und sein Vertrauen und seine Zuversicht zu diesem Gott so stark gemacht. Terstegen hatte gerade mit solchen Leuten zu tun, die in der Gefahr standen, an Gott zu verzweifeln, weil sie seine Führung in ihrem Leben nicht mehr verstanden. Einmal sagte er, an manchen Tagen überrannten mich die nach Gott Suchenden so sehr, dass ich mich morgens kaum im Bette aufgerichtet hatte und es standen draußen schon 3 Leute vor meiner Tür. Wenn die Menschen in seinem Umfeld Trost suchten und nicht wussten, wo sie überhaupt noch Trost finden konnten, dann rannten sie zu Terstegen. Und er konnte so wunderbar trösten, weil er selbst in so viel Not Gottes wunderbaren Trost erfahren hatte. In den Gesprächen, die Terstegen mit den Menschen führte, wurde auch er immer wieder mit Fragen konfrontiert, auf die er menschlich keine Antwort hatte. Aber er übte sich darin, nicht mit den menschlichen Unmöglichkeiten, sondern mit Gottes Allmacht zu rechnen. Und dann sagt er an einer Stelle, gewissermaßen so als ein Extrakt aus seiner Erkenntnis über Gottes Führung folgendes. Der, dessen Führung wir uns überlassen haben, ist die Weisheit und Güte selbst. Wir werden es dereinst mit der größten Bewunderung schauen, dass er jeden von uns auf den allerbesten Pfad geführt und uns alle Lasten mit väterlicher Hand zugewogen hat. Lasset uns nur ruhig die Augen schließen und unbesorgt unten im Schifflein bleiben. Wir sind nur Reisende und keine Steuermänner. Wenn du nachher aus diesem Gottesdienst nach Hause gehst, und wenn du alles vergisst, was ich hier gesagt habe, vielleicht kannst du nur diesen einen Satz mitnehmen. Wir sind nur Reisende und keine Steuermänner. Wir sind nur Reisende und keine Steuermänner. Ich meine, dieses Bekenntnis hätte auch von Hiob sein können, der ja nach allem Leid, wie wir lesen, von Gott wieder aufgerichtet wurde. Und dann der König Hiskia. Er erfuhr in schwerer Krankheit Gottes wunderbaren Trost. Und der Apostel Paulus, der ja wegen aller Schwierigkeiten drauf und dran war, am Leben zu verzweifeln. Zweiter Korintherbrief, erstes Kapitel, lest das mal. Auch er, Paulus, erfuhr immer wieder den tröstenden Beistand Gottes. Und nicht zuletzt ein Stephanus, der kurz vor seinem Tod durch Steinigung zum Trost die Herrlichkeit Gottes schauen darf. Man kann sich schon fragen, woher kommt dieser starke Trost, wenn sie doch letztlich alle an einen Gott glaubten, den sie in ihrem Alltag mit ihren menschlichen Augen nicht sehen konnten. Dieser Trost, ihr Lieben, kommt von dem Tröster. Der schönste Trost ist der Tröster selbst. Jesus sagt in Johannes 14, und ich will den Vater bitten, und er wird euch einen anderen Tröster geben, dass er bei euch sei in Ewigkeit. Den Geist der Wahrheit, den die Welt nicht empfangen kann, denn sie sieht ihn nicht und kennt ihn nicht. Ihr aber kennt ihn, denn er bleibt bei euch und wird in euch sein. Aber der Tröster, der Heilige Geist, den mein Vater senden wird in meinem Namen, der wird euch alles lehren und euch an alles erinnern, was ich euch gesagt habe. Ich sagte vorhin, dass menschliche Trostworte in vielen Situationen des Lebens nicht trösten können. Und deshalb ist es auch besser, in manchen Situationen lieber zu schweigen, als irgendetwas daherzureden. Aber das Wort Gottes, das spendet selbst dort noch Trost, wo uns selbst die Worte im Halse stecken bleiben. Und deshalb sage ich, auch Christen können in trostlose Situationen geraten. Aber darin sind sie nie ohne Trost. Das ist wichtig, dass wir uns das merken. Der Geist Gottes, der Tröster, der in uns wohnt, wie wir gerade gelesen haben, der erinnert uns selbst dann, wenn wir gerade keine Bibel zur Hand haben, an Worte Gottes, die uns trösten. Ich möchte gerne diese Predigt abschließen mit ein paar wenigen Zeugnissen von Menschen, die mit diesem Trost im Herzen mutig und froh selbst dem größten und letzten Feind ihres Lebens entgegentreten konnten. Von August Hermann Francke, dem Gründer des Halleschen Waisenhauses, wird Folgendes bezeugt. Als Francke 64-jährig auf seinem Sterbebett lag, da hörten seine um ihn versammelten Angehörigen eine kostbar tönende Musik. Es war, als wenn die herrlichsten Instrumente mit einer hellen Stimme abwechselten und als erklängen die Töne draußen an den Fenstern des Zimmers. Freudig leuchtete das Antlitz des Sterbenden, denn auch er vernahm diese Töne und sagte zu den Umstehenden, dass nun, da seine Zunge Gottes Lob hier auf Erden nicht mehr singen könne, der Engel Musik begonnen habe. Er fühle diese himmlische Erquickung, nach der er sich so oft gesehnt habe. Mittags um 12 Uhr am 8. November 1727 folgte er still dem Zug der himmlischen Jubelklänge. Ein anderes Zeugnis las ich von Martin Kähler, Professor der Theologie, heimgegangen am 7. September 1912 im Alter von 77 Jahren. In den letzten Stunden seines irdischen Lebens verlangte Martin Kähler ausdrücklich nach den großen Lob- und Dankesliedern des Gesangbuches. Man las ihm vor, sollt ich meinem Gott nicht singen und lobe den Herrn, den mächtigen König der Ehren. Zuletzt bat er, lies doch etwas ganz Großes, etwas, was das Ganze umfasst. Man las ihm Terstegens, Majestät, wir fallen nieder vor. In diesem Moment leuchteten seine Augen auf, als sähen sie etwas von dieser Majestät Gottes, von der soeben im Lied gesungen wurde. Und Martin Kähler rief aus, da ist er, da ist er. Terstegens Ehrfurcht vor der Majestät Gottes hatte Martin Kählers Sterbestunde durchstrahlt. An meiner vorletzten Dienststelle machte ich einen Besuch bei einer alten Schwester aus der Gemeinde. Sie sagte mir, Christoph, setz dich bitte. Ich möchte dir etwas erzählen, worüber ich noch nie in meinem Leben gesprochen habe. weil ich Angst hatte, die Leute würden mich nicht für voll nehmen. Sie erzählte mir von einem wunderbaren Trost, den Jesus sie hatte erfahren lassen, als sie noch sehr jung war. Als Kind verlor die Familie den Vater, und als sie noch ein junges Mädchen war, da wurde plötzlich auch ihre eigene Mutter schwer krank. Und bald lag sie auf dem Sterbebett. Und das Mädchen wusste nicht ein noch aus. Und dann sagte sie mir Folgendes: Christoph, als es mit meiner Mutter immer weniger wurde und sie die letzten Atemzüge tat, da sah ich bei vollem Bewusstsein, und diese Frau ist klar bei Verstand, da sah ich bei vollem Bewusstsein, wie Jesus selbst durch unsere Tür ins Zimmer trat. Sie sagte, ich sah ihn mit einer unendlichen Liebe in seinen Augen und eingehüllt in ein unbeschreiblich schönes Licht. Ich sah, wie der Herr selbst ans Bett meiner Mutter trat, wie er sie bei der Hand nahm, um sie heimzuholen. Und in diesem Moment entschlief meine Mutter in großem Frieden und tiefer Freude. Und dann sagte sie, in diesem Moment, so jung wie ich noch war, in diesem Moment war all meine Traurigkeit vorbei. Diese zugegebenermaßen nicht alltägliche Erfahrung hat diese Frau das ganze Leben hindurch wunderbar getröstet. Und sie war immer bis zuletzt ganz gewiss, das Schönste, das kommt erst noch. Aber um diesen himmlischen Trost zu erfahren, brauchen wir nicht erst auf unsere Sterbestunde zu warten. Den können wir heute schon erleben. Deshalb zuletzt noch ein ganz persönliches, für mich unvergessliches Erlebnis. Als meine Frau vor 3,5 Jahren die schwere Krebsoperation hatte, da rief mich der Operateur aus dem Krankenhaus an. Er sagte mir, der Eingriff sei geglückt, man habe sie auf die Intensivstation verlegt, man wisse aber noch nicht, was der Krebs sonst noch in ihrem Körper angestellt haben könnte. Ich sollte Geduld haben und auf weitere Ergebnisse warten. In diesem Moment, als er das sagte, da wurde es in meinem Herzen und in meinen Gedanken ganz finster. Und die schlimmsten Vorstellungen schossen mir durch den Kopf. Und ich erinnerte mich selbst, wie ich zu mir sagte, halt, Christoph, bleib jetzt nicht allein. Du hast schließlich eine Gemeinde. Und dann rief ich eine Person aus Stefanis Hauskreis an. Und nach nur einer halben bis dreiviertel Stunde standen 6 Personen in unserem Wohnzimmer. Aber die haben nicht auf mich eingeredet. Die waren nicht wie die Freunde vom Hiob. Wisst ihr, was die gemacht haben? Die haben Lieder zur Ehre Gottes gesungen. Die haben Bibelworte gelesen und gebetet. Und dadurch ist eine große Stärke, ein Frieden und eine Kraft bei uns eingekehrt. Und das hat uns die ganze Zeit der Krankheit über auch nicht verlassen. Wir werden also getröstet durch den Tröster selbst. Wir werden getröstet durch Gottes Wort und wir werden getröstet durch andere Christen. Ja, das Leben erscheint uns manchmal trostlos. Und das nicht nur nach dem Urlaub oder wenn die Schule wieder anfängt. Aber wie tröstlich. Wie tröstlich, dass wir in der Gemeinschaft mit Jesus den allerstärksten Tröster bei uns haben. Und der verlässt uns auch nicht. Er ermutigt und er erfreut und er kräftigt und er tröstet uns immer wieder. Heute, morgen und bis in alle Ewigkeit, bis wir einmal bei ihm sein werden. Daran wollen wir uns erinnern. Darauf dürfen wir bauen. Das gilt heute, morgen und an jedem Tag. Amen.